Ich lese aus der Hoffnung für alle. Dies ist die rettende Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Alles begann so, wie es der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Gott spricht: Ich sende meinen Boten dir voraus, der dein Kommen ankündigt und die Menschen darauf vorbereitet. Ein Bote wird in der Wüste rufen: Macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste, taufte und verkündete den Menschen, die zu ihm kamen: Kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen. Dann wird er euch eure Sünden vergeben. Viele Menschen aus der ganzen Provinz Judäa und aus Jerusalem kamen zu ihm. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Johannes trug ein aus Kamelhaar gewebtes Gewand, das von einem Lederriemen zusammengehalten wurde. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Johannes rief den Leuten zu: Nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In dieser Zeit kam Jesus aus Nazareth, das in der Provinz Galiläa liegt, an den Jordan und ließ sich dort von Johannes taufen. Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser gestiegen war, sah er, wie sich der Himmel über ihm öffnete und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihm herabkam. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Kurz darauf führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. 40 Tage war er dort, den Versuchungen des Satans ausgesetzt. Er lebte unter wilden Tieren und die Engel Gottes dienten ihm. Nachdem Johannes der Täufer von König Herodes verhaftet worden war, kam Jesus in die Provinz Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkünden. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes neue Welt beginnt. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft.
Und wir sagen: Sprich, Herr, in unser Leben hinein durch diesen Text heute Morgen. Wir wollen, dass es mehr ist als nur ein gelesener Text. Es soll dein Wort sein an uns. Und dein Heiliger Geist soll es wirken, dass da in uns Veränderung geschieht. Amen. Die Geschichte von Advent und Weihnachten hat im Markus-Evangelium genau einen Satz. Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt aufgefallen ist in diesem Text. Markus ist das älteste Evangelium der vier, die wir in der Bibel haben. Und andere, die schreiben uns eine lange Geschichte über Hirten und über Engel, die auf dem Feld nicht singen, aber Gott preisen. Die schreiben von dem Kind in der Krippe. Die schreiben von Weisen aus dem Osten, die kommen, um den neugeborenen König zu besuchen mit Geschenken, um ihm Ehre zu geben. Oder die schreiben wie der Johannes einen langen theologischen Text, der in die hinter dieses alle diese Dinge schaut und uns erklärt, dass der da gekommen ist, das wahre Licht ist, in dem Liebe und Gnade von Gott zu uns auf die Welt gekommen ist, dass das Wort Gottes selbst, das ewige Wort, Fleisch geworden ist und unter uns wohnt und wir seine Herrlichkeit gesehen haben. Bei Markus reicht genau ein Satz. Und es ist noch nicht mal ein vollständiger Satz. Eigentlich ist es mehr so eine Überschrift über das Ganze. Im Original steht da nur: Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Punkt. Das war's. Nochmal. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Punkt. Und wenn man das schnell drüber liest, dann bekommt man den nicht mal mit, diesen Satz. Und dann klingt der fast so, naja, wie halt eine Überschrift. Wisst ihr, in den meisten Bibelausgaben, da sind ja auch so Zwischenüberschriften eingedruckt immer. Die sind ja nicht Teil des ursprünglichen Textes, sondern die machen die Verlage heute rein, damit man sie ein bisschen besser zurechtfindet. Der Text ist einfach einfacher zu erfassen, wenn es so ein bisschen sinnhafte Blöcke gibt und nicht einen langen durchgehenden Textblock, wo man nicht weiß, wo soll man da jetzt anfangen und aufhören. Und da klingt dieser Satz fast so wie so eine Überschrift, die jetzt halt irgendein Verlag oben drüber schreibt über diesen ganzen Text, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Da klingt ja fast irgendwie unwichtig, dieser Satz. Und dabei ist es vielleicht im ganzen Markus-Evangelium der wichtigste Satz überhaupt. Wenn man das Markus-Evangelium verstehen kann und möchte, kommt man an diesem Satz nicht vorbei. Das hat sich der Schreiber schon überlegt, warum er sein ganzes Buch und nicht bloß irgendwie jetzt den Abschnitt, den wir heute gelesen haben, sondern sein ganzes Evangelium ausgerechnet so anfängt. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und auch wenn da keine Hirten drin sind und keine große Ankündigung des Kindes an Maria und wenn da kein Bethlehem vorkommt und kein Nazareth und keine Könige und keine Sterne und was auch immer, steckt in diesem einen Satz so viel drin, dass ich behaupte, dass eine einzelne Predigt nicht mal ausreicht, um diesen Satz überhaupt vollständig zu verstehen. Deswegen erhebe ich auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit heute Morgen. Aber ich möchte mit euch gern mal schauen, was für eine revolutionäre Botschaft in dieser Überschrift des Markus-Evangeliums drinsteckt. Und das ist Advent und das ist Weihnachten und das ist Evangelium und das ist ganz zentral für alles, was hinterher noch kommt in diesem Text. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Da bleibt, muss man schon am ersten Wort hängen bleiben, am Anfang halt. Und ich meine, man muss sich ja schon mal überlegen, warum es nötig ist, im ersten Satz eines Texts zu schreiben, dass das jetzt der Anfang ist. Ich meine, das sieht doch jeder, ja? Also, dass das nicht das Ende des Markus-Evangeliums ist, sondern dass das Markus-Evangelium eben mit dem ersten Satz beginnt, ist irgendwie logisch. Muss man doch nicht extra dazu sagen, oder? Also, ich glaube, so intelligent waren die Menschen auch damals, dass sie wussten, dass man das nicht extra drüber schreiben muss. Und das heißt, man sollte hängen bleiben und sich überlegen, warum? Warum steht es da? Warum hält er das für nötig? Und dann fällt natürlich jedem gebildeten Juden schon mal was auf und vielleicht jedem, der sich in der Bibel auskennt, auch ein bisschen was. Das ist nämlich nicht das einzige Buch der Bibel, das so anfängt mit einem Hinweis auf den Anfang. Selbst unter den Evangelien gibt es noch eins, nämlich das Johannesevangelium. Das fängt an, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wobei, da muss man fairerweise dazu sagen, dass der Markus das Johannesevangelium noch nicht kannte, weil das erst ein paar Jahrzehnte später geschrieben worden ist. Ja, also, der war da früher dran. Der kannte aber mindestens ein anderes Buch der Bibel, das mit dem Hinweis auf den Anfang anfängt. Und ich denke mal, viele von euch wissen auch, welches das ist. Das fängt nämlich so an. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So fängt die ganze Bibel an. Das Buch Genesis, der erste Mose, das ist der erste Satz. Und da steht auch nicht bloß Anfang, um zu sagen, jetzt geht die Bibel los. Sondern dieses Reden vom Anfang ist immer verbunden mit dieser Idee, jetzt fängt Gott an, was zu tun. Jetzt wird es spannend. Hier beginnt etwas Neues. Da bricht was an. Und genauso wie im Anfang Gott Himmel und Erde schuf und alles, was wir kennen in all seiner Schönheit, überhaupt erst zustande kam, so hört man schon in diesem ersten Satz des Markus-Evangeliums, jetzt ist wieder ein Anfang. Jetzt passiert wieder was. Und wer mitbekommen will, was Gott tut, der tut gut daran, jetzt seine Augen aufzumachen und zu sehen, was hat Gott denn dieses Mal vor? Was passiert hier? Der Hinweis auf den Anfang ist in der Bibel immer etwas ganz entscheidend Wichtiges. Und deswegen fängt das Markus-Evangelium so an. Im ersten Wort, hier geschieht ein neuer Anfang. Und es ist ein hoffnungsvoller Anfang, der hier geschieht, der ja dann in den nächsten Sätzen beschrieben wird, auch wenn wir ehrlicherweise sagen müssen, da sind wir jetzt schon raus aus der Advents- und Weihnachtsgeschichte, denn hier reden wir zwar von Johannes dem Täufer, der kommt ja dann beim Lukas auch vor im Rahmen der Adventsgeschichte, na, da hören wir das, wie Zacharias und Elisabeth auch von einem Engel das Versprechen bekommen, dass sie ein Kind bekommen werden und das ein ganz besonderes Kind sein wird. Aber darüber redet ja Markus gar nicht. Der ist ja schon bei dem öffentlichen Auftreten von Johannes dem Täufer in der Wüste, der ist ja auf einen Schlag zwischen ersten und zweiten Vers ist er schon 30 Jahre in die Zukunft gesprungen. Ja? Aber trotzdem gehört es natürlich zu diesem Anfang. Was passiert, wenn Gott was tut? Im Buch des Propheten Jesaja, schreibt Markus, heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. So fängt es an. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass Jesaja dazu noch viel, viel mehr schreibt zu diesem Anfang. Hört's doch einfach mal mit mir rein in das, was hier Jesaja voraussagt über das, was passiert, wenn Gott etwas Neues anfängt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu. Sagt zu ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende. Eure Strafe ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für eure Vergehen empfangen. Jetzt ist alles beglichen. Hört, jemand ruft, baut, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße für unseren Gott. Füllt die Täler auf. Ebnet Berge und Hügel ein. Räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Ich höre deine Stimme sagen, rede zu deinem Volk. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen glühenden Atem darüber wehen lässt. Ja, wie Gras ist das Volk. Und da sagte die Stimme, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Also steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin Jerusalem. Ruf es mit lauter Stimme, deine Botschaft aus, du Zionstadt. Tu es unbesorgt, hab keine Angst. Sag den Städten Judas, euer Gott kommt. Der Herr, der mächtige Gott, kommt als Sieger und herrscht mit starker Hand. Und die Siegesbeute, sein Volk, das er befreit hat, zieht vor ihm her. So klingt das bei Jesaja. Da passiert etwas ganz Gewaltiges, hört ihr das in diesen Worten? Da bebt die Wüste, da ändert sich alles. Diese Woche gehört einer der großen Theologen des 20. Jahrhunderts, so in der Zeit, damals so um 1930 rum, der berühmte Karl Barth, der kam ja aus der Schweiz, der hat über diesen Text mal gesagt, das sei die Horrorvorstellung aller Schweizer, weil da nämlich steht, füllt die Täler auf, ebnet Berge und Hügel ein. Aber das muss man sich einfach mal vorstellen, von was für einer ungestümen Gewalt da dieser Text redet. Da kommt nicht irgendjemand dahergeschlichen. Wisst ihr, wenn da so eine Gruppe von Leuten dazwischen, wenn dann einer so leise daherkommt und sich auch dazu stellt, das ist es nicht, was hier passiert, sondern hier zieht Gott ein in seiner ganzen Kraft und Herrlichkeit. Das ist der Text, den der Markus hier zitiert. Es beginnt etwas, es gibt Hoffnung, Gott selber kommt, er mischt sich ein in diese Zeit. Es beginnt etwas ganz, ganz Großes. Und dann nimmt er uns mit hinein in die Wüste. Von der Wüste war ja schon beim Jesaja die Rede, dass es dort in der Wüste beginnt. Und dann nimmt er uns dort mit zu Johannes dem Täufer, 30 Jahre nach Advent und Weihnachten. Zu Johannes dem Täufer, der da predigt von Gott, zu dem man zurückkommen kann, weil er offen ist, sich zu versöhnen mit seinem Volk. Und er erzählt uns, na, wir würden heute sagen von einer Erweckung. Von Menschen, die da kommen, von nah und fern und diesen Johannes hören und die begeistert sind über das, was da kommt. Da beginnt was in dieser Wüste. Da bricht was auf. In ganz Israel redet man davon. Selbst die großen und mächtigen und reichen Leute aus Jerusalem. Und wisst ihr, wenn man in Jerusalem lebt, dann gibt's wirklich Schöneres, als eine lange Tagesreise zu unternehmen, dort runter in die Wüste Richtung Jordan. Also das ist staubig und das ist heiß. Und in Jerusalem ist es sehr viel angenehmer. Und also jetzt, wenn man da irgend so ein reicher, angesehener Mensch ist, so aus der Führungsebene des Volkes sozusagen in Jerusalem, also das ist dann nicht das, was man mit der Vorstellung von einem angenehmen Nachmittag verbindet. Ja, da runterzugehen zu diesem Mann in der Wüste, der da rumsteht. Also das ist ja wilde Gestalt mit langem Bart und Kamelhaarmantel und der da mit Heuschrecken und Honig sich ernährt. Das ist alles ja ein bisschen dubios, diese ganze Geschichte. Aber in ganz Israel hat man mitbekommen, hier passiert was, hier fängt was an und keiner will das verpassen. Alle wollen dabei sein. Und trotzdem schwingt in dieser Geschichte auch noch die Ahnung mit, dass selbst das, was hier passiert, mit Massen von Menschen, die ihr Leben überdenken, die versuchen, das vor Gott in Ordnung zu bringen, die sich als Zeichen ihrer Buße taufen lassen, dass selbst dieser große Aufbruch eigentlich erst der Anfang vom Anfang ist, dass da noch viel mehr kommen kann. Nach mir kommt einer, sagt Johannes, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Nach mir kommt einer. Das hier ist nur der Anfang, nur das kleine bisschen, wie es losgeht. Wenn ihr denkt, hier passiert was Großes, dann habt ihr noch gar nichts gesehen. Wartet erst mal, wenn Gott richtig loslegt. Und dann kommt er, dann kommt dieser eine. Aber das ist ein anderer Teil der Geschichte. Wir sind ja erst am Anfang und müssen vielleicht nochmal zurück zu diesem ersten Satz. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Jahr 42 vor Christi, also 4 Jahrzehnte bevor dies alles anfängt, da wurde das Römische Reich von einer schrecklichen Nachricht erschüttert. Julius Caesar ist tot. Der Mann, der das Reich erstmal richtig auf die Beine gestellt hat, der größte, so meint man zumindest zur damaligen Zeit, aller Herrscher des Römischen Reiches, der so viel Heldenhaftes getan hat, ein riesiges Reich aufgebaut. Weg aus dem Chaos, vorher so die letzten Tage der Römischen Republik, das war ja ein Hauen und Stechen, da hat ja jeder versucht, die Macht an sich zu reißen, das war politisch, war das nur noch Chaos. Und wie so oft, wenn das nicht klar geregelt ist mit Regierung und so, da versinkt das Land halt auch anderswo im Chaos, da geht nichts mehr vorwärts. Und dann kam endlich dieser starke Mann und der hat was gemacht aus dem Römischen Reich. Auf den waren wir stolz als Römer. Der Cäsar, das war sozusagen die ganze Macht des Römischen Reiches in einer Person. Und jetzt ist er tot. Und man hat damals in diesem Schrecken, hat man versucht, sich das alles zu erklären, wie das sein kann, dass dieser Julius Caesar jetzt weg ist. Und die offizielle Erklärung war, dass die Götter diesen Julius Caesar zu sich geholt haben und der ist jetzt selber zum Gott geworden. In der Nachfolge dieses Julius Caesars haben deshalb auch alle seine Nachfolger angefangen, sich selber als Söhne Gottes zu bezeichnen. Sohn Gottes war der ganz offizielle Titel, den der zur Zeit der Advents- und Weihnachtsgeschichte herrschende Kaiser Augustus für sich selbstverständlich in Anspruch nimmt. Als römischer Kaiser ist er ein Sohn Gottes, ihm gebühren Ehre und Anerkennung und mehr noch, ihm gehört, und das wird auch gemacht in den Städten des Römischen Reiches, ihm gehört Anbetung als ein Sohn Gottes. Die Idee an sich ist gar nicht ganz neu, schon 2000 Jahre vorher haben die ägyptischen Könige sich als Gottessöhne bezeichnet. Man findet es quer durch die damalige Welt, selbst in Israel gibt es manchmal solche Ideen, also wenn man mal den Psalm 2 lest, das ist so ein großer Krönungspsalm, ja, wo der König ganz offiziell im Namen Gottes eingesetzt wird. Ja, da ist es auch selbstverständlich. Da spricht der König, heißt es im Vers 7, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Also diese Idee, der König, der Herrscher, so als Sohn Gottes war was absolut Gängiges, aber die Römer in ihrem Reich haben es wirklich auf die Spitze getrieben. Es entstand ein ganz großer Kult, das war natürlich auch das, was dann auch die Juden ganz stark abgestoßen hat, denn die wussten ja, es gibt nur einen Gott und nur einer darf angebetet werden. Diese ganze Sache rund um den Kaiser war so ein bisschen der Inbegriff des bösen Imperiums. Caesar Augustus, Sohn Gottes. Und jetzt müsst ihr nochmal diesen Satz hören, mit dem Markus sein Evangelium anfängt. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Sohn Gottes. Plötzlich klingt das ganz anders und es wird noch deutlicher, wenn man schon ein paar Worte vorher aufhört, und zwar bei dem Wort Evangelium. Das kennen wir natürlich heute aus der Kirche. Das kennen wir, das hat für uns immer irgendwas mit unserem christlichen Glauben zu tun. Aber wisst ihr, der Markus als einer der frühesten Schreiber des Neuen Testaments, der hat dieses Wort ja nicht erfunden. Auch die anderen, die schon vor ihm was geschrieben haben, der Paulus hat schon etliche Briefe geschrieben zu dieser Zeit, der spricht auch immer wieder vom Evangelium, auch der hat dieses Wort nicht erfunden. Die haben es gemacht, was man mit guten Ideen immer wieder machen kann, man klaut die und verwendet sie selber. Evangelium, das kannte jeder im Römischen Reich. Ihr müsst euch das so vorstellen, da gibt es Aufruhr auf dem Marktplatz einer Stadt. Irgendwas ist los und alle wollen mitbekommen, was passiert. Denn es sind berittene Boten gekommen. Im Eilgalopp und mit einer Heeresstandarte und von weit weg aus Rom sind sie gekommen und mit Trompeten rufen die Herolde jetzt die ganze Stadt zusammen, denn es gibt was Wichtiges zu hören. In vielen Fällen war das Wichtige die Nachricht, dass irgendwo in einem der großen Kämpfe, die das Römische Reich immer geführt hat, irgendwo weit draußen an den Außengrenzen, wieder eine entscheidende Schlacht geschlagen wurde und die Herrlichkeit und Macht des Römischen Reiches noch deutlicher erstrahlt. Und das sollen ja alle wissen im ganzen Reich. Also schickt man Boten überall hin und die erzählen das den Menschen. Manchmal ist die Nachricht auch eine ganz andere, noch eine viel interessantere, das hat sich übrigens bis in unsere heutige Zeit nicht geändert. Wenn ihr mal so in die Zeitungen reinschaut, dann waren die jetzt gerade in den letzten Wochen wieder voll von einer entscheidenden Nachricht, die unsere Welt auf Jahre hinaus ganz wesentlich prägen wird, nämlich Prinz Harry heiratet. Ja, habt ihr das mitbekommen? Also es ist ja heute noch so, dass wenn also die Royals und die ganzen Adel und so, das interessiert ja die Leute. Und damals war das natürlich viel ausgeprägter noch. Der Kaiser hat einen Sohn bekommen. Das hieß mit anderen Worten, ein neuer Sohn Gottes ist geboren worden. Es geht weiter, die Zukunft ist gesichert, man kann sich darauf verlassen, das Römische Reich wird Bestand haben, auch wenn der jetzige Kaiser stirbt. Es gibt einen neuen Sohn Gottes, das muss man sofort in aller Welt, im ganzen Reich weitersagen. Und das hat man getan und dann haben die in den Städten haben die Freudenfeste gefeiert und sie haben Opfer gebracht zu Ehren dieses neuen Kaiserkinds, das da geboren ist. Das war die Nachricht schlechthin. Und diese Nachricht, die heißt Evangelium. Gute Nachricht. Das kannte jeder im Römischen Reich. Und wenn er das jetzt hört, was wir natürlich geschichtlich schon längst aus den Augen verloren haben, wenn er das jetzt frisch im Kopf habt, dann hört mit mir noch einmal, was Markus hier schreibt. Das ist der Anfang vom Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Merkt ihr, wie revolutionär das ist, was der schreibt? Der benutzt die gleichen Worte, die das Römische Reich ständig verwendet. Die kennt jeder, die weiß jeder, was die bedeuten. Der nimmt eine Nachricht aus dem politischen Römischen Reich mit all seiner bösen, unterdrückerischen Macht und allem raus und er sagt, ich habe eine gute Nachricht für euch, ein neuer Sohn Gottes ist geboren und nein, nicht in Rom. Nein, er ist nicht der Sohn von Augustus oder sonst wer. Ein ganz anderer Sohn Gottes ist jetzt gekommen. Es gibt, kann man sagen, einen neuen Herrscher, einen neuen Kaiser, einer, der den Anspruch hat und den Anspruch des Römischen Reiches in Frage stellt. Da fängt was an. Aber nicht was Kleines. Das darf man nicht aus den Augen verlieren, wenn man sympathische Geschichten über Hirten auf dem Feld und ein kleines Kind in der Krippe liest. Der Anspruch ist viel größer. Hier kommt der Herrscher, der Kaiser, der Sohn Gottes selbst, der eine und der wahre Sohn Gottes. Das ist revolutionär. Das stellt das ganze System der Welt auf den Kopf, wenn plötzlich nicht mehr in Rom der Kaiser sitzt, sondern hier in Bethlehem in der Krippe liegt. Und glaub nicht, dass es nur der Markus meint. Wir haben die ersten 15 Verse, die habe ich ganz bewusst lesen lassen heute Morgen, denn das führt ja hinein in den Moment, wo Jesus selber dann anfängt zu reden. Und das Erste, was wir hören im Markus-Evangelium, ist die Zusammenfassung von dem, was Jesus predigt. Und das ist folgendermaßen: Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und Reich, das ist Imperium. Das kennt jeder, das ist die römische Kaiserherrschaft. Das ist das, worunter die ganze Welt zu leiden hat. Und hier wird ein Gegenanspruch aufgestellt. Da fängt was an, aber nicht was Kleines, sondern Gott kommt und er richtet ein neues Reich auf. Und der Kaiser, der kann einpacken, wenn Gott kommt, weil hier kommt ein viel größerer. Hier kommt das wahre Reich. Hier kommt das, was alles ändert. Das ist revolutionär. Das darf man nicht überhören. Und wisst ihr, wir haben heute oft das Problem, dass wir diese Texte lesen und uns all diese Begriffe von Evangelium und Sohn Gottes und Reich, dass die so weit weg von uns sind, weil sie mit unserer kulturellen Realität, in der wir leben, nichts mehr zu tun haben. Und dass wir das leicht überlesen und dann nur so romantische Geschichten haben von einem süßen kleinen Knaben mit lockigem Haar, der da irgendwo liegt und die Engel singen. Advent ist eine Botschaft, die ist viel größer. Und wenn du weiterliest im Neuen Testament und dann so Sätze liest von Paulus über diesen Jesus, der da kommt, wie er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert, dann schwingt das immer mit dieser Anspruch. Für Menschen, die hier leiden und geknechtet sind unter einer bösen Macht, für die schwingt damit dieser Anspruch, jetzt kommt Gott und er richtet sein Reich auf. Er sendet wahrhaft seinen Sohn und all das System dieser Welt kann einpacken. Das ist Revolution. Es fängt an, Evangelium, der Sohn Gottes ist geboren. Und er heißt, und an dieser Stelle bräuchte man dann eigentlich so einen Trommelwirbel in diesem Satz. Jetzt wird's richtig spannend. Evangelium kommt, Sohn Gottes kommt, es beginnt was Neues. Und er heißt, und dann steigt die Spannung, auch bei den Leuten am Jordan, die da mit Johannes stehen und die schon begeistert sind von dem, was da passiert, die schon spüren, wie Gott da was anfängt und die immer noch gehört haben vom Johannes. Aber es kommt noch einer, der ist viel größer als ich. Und mit jedem Tag, wo er auf sich warten lässt, da steigt die Spannung noch höher, steigt sie ins Unermessliche. Wie wird das sein, wenn er kommt? Wie wird es sein, wenn Gott sein Reich wirklich hier öffnet für uns? Wie wird es sein, wenn Evangelium geschieht und dann kommt er, der Sohn Gottes, und er heißt Jesus? Moment, wie jetzt Jesus? Aber nicht Jesus von Nazareth, oder? Also der Sohn von dem Zimmermann da. Also der da in der Krippe geboren ist, der schon damals, das hat ja alles unter ganz dubiosen Umständen angefangen, weg von zu Hause und kein Platz für ihn und dann erstmal Flucht nach Ägypten und Jesus von Nazareth. Mein Lukas zitiert ein Sprichwort, das man in Israel hat zur damaligen Zeit: Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Also das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Lieber Markus, also das Evangelium vom Sohn Gottes, das wollen wir gerne hören. Aber Jesus? Und da nützt es auch nimmer, dass der Markus noch schnell den Christustitel hinterher steckt, der ja nicht der Nachname von Jesus ist, sondern in dem ja das große Versprechen drinsteckt. Christus, der Maschiach, der Messias, der Gesalbte Gottes. Das nützt dann alles nichts mehr, weil Jesus, da wissen wir doch schon. Und ihr müsst immer dran denken, das Markus-Evangelium wird geschrieben, nachdem die ganze Geschichte mit Jesus passiert ist. Da weiß man auch schon mehr über das, was geschehen ist mit dem Jesus. Dieser Jesus, das war doch der, der hier gebetet hat im ganzen Land, dem alle nachgefolgt sind, aber wo das geendet hat, das weiß man ja auch. Das ist doch der, denn die Römer, so viel zum Thema Anspruch, ja, so viel zum Thema Kaiser kann einpacken und so, ja, das ist doch der, den die Römer ans Kreuz geschlagen haben. Dieser Jesus, den meinst du, lieber Markus? Aber genau das ist es, was es da steht. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. In diesem Satz steckt die ganze Spannung des Evangeliums drin. Ja, es beginnt was ganz Großes. Die größte Geschichte aller Zeiten. Größer geht's gar nicht mehr. Selbst heute, nach 2000 Jahren, wo die Christenheit sich damit beschäftigt hat, reicht unser menschlicher Verstand immer noch nicht aus, um die Größe dessen zu erfassen, was hier passiert. Ja, es geschieht Evangelium. Ja, es kommt der Sohn Gottes. Aber er heißt Jesus. Und er kommt ganz anders, wie es irgendjemand erwartet hätte an dieser Stelle. Der Kaiser wäre eingeritten mit einer Armee, mit Trompeten und mit Feldzeichen und mit all den Zeichen seiner Macht und all dem, was davon zeugt, wie er schon so viele Schlachten geschlagen hat und wie keiner eine Chance hatte gegen die Macht des Römischen Reiches. Der wäre gekommen und allein die Größe seines Einzugs hätte jedem klar gemacht, wenn du eine Revolution starten willst gegen diesen Mann, hast du keine Chance. Und Gottes Sohn kommt und er heißt Jesus aus Nazareth. Ganz einfach und klein und schwach und leidend bis ans Kreuz. So kommt Gott und macht Revolution. Wie jetzt Revolution? Die ist doch eher abgesagt, oder? Das war doch ein Fehlschuss, das Ganze. Da brauchst du doch nur ans Kreuz schauen, oder? Ich habe das Wort Unterwanderung gewählt für dieses Ganze. Das steht auf der nächsten Folie drauf, genau. Weil Gott so ganz anders kommt, als die Welt es gerechnet hätte. Das hätte ja an Kräfte messen werden können. So eine große Schlacht. So richtig mal sehen, wer jetzt am meisten Gewalt hat, Gott oder der Kaiser. Dieser Jesus hätte ja kommen können mit seiner Armee. Der hätte ja, und damit hat man gerechnet in Israel, dass es jeden Tag passieren muss, so unter dem Stichwort Tag des Herrn. Der hätte ja kommen können mit Macht in Jerusalem, so als gegen Rom praktisch. Und dann hätte er die Römer alle platt machen können. So mit einer Bewegung seiner Hand hätte er sie doch wegwischen, dieser Jesus. Aber das macht er nicht. Gott kommt in Schwachheit. Und kommt in Schwachheit und rettet die Welt. Weil das Letzte, was diese Welt nämlich braucht, noch so ein mächtiger Diktator von oben ist. Das Letzte, was die Welt braucht, ist jemand, der genauso handelt wie Cäsar, nur halt nochmal mächtiger und halt auf der richtigen Seite diesmal. So ein gewalttätiger Gott, der von oben einen Umsturz verursacht. Das braucht diese Welt nicht. Was die Welt braucht, ist Jesus. Ist den, der in Schwachheit kommt und die ganze Qual und Sünde der Welt auf sich nimmt und sie dort ans Kreuz trägt und alle Macht der Finsternis dadurch besiegt, dass er dort hängt und keine Armee kommt, dass er dort hängt und keinen riesengroßen Herrlichkeits- und Machtsanspruch ausübt in diesem Moment, dass er nicht den Kaiser mit den eigenen Waffen schlägt, sondern mit Gottes Waffen schlägt und das sieht ganz entscheidend anders aus. Das ist das Evangelium. Gott wird nicht Heerführer, wird nicht irgendwie Potentat, wird nicht irgendwie Gewaltherrscher und kommt auf diese Welt und drückt das Böse weg, sondern das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, heißt, Gott wird Mensch, ganz klein und er kommt zu uns. So sieht es aus, wenn das Reich Gottes kommt. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Es ist völlig anders, dieses Reich Gottes. Aber es beginnt hier an dieser Stelle. Der Sohn Gottes ist geboren und diesmal heißt er nicht Augustus oder Cäsar oder irgendwas. Er heißt Jesus und ist der einzige wahre Sohn Gottes. Er ist der Liebesbeweis Gottes an die Welt. In ihm wird alles völlig anders, weil Gott sich einmischt in die Geschichte und sein Reich da ist und er uns einlädt. Raus aus dem bösen System dieser Welt, rein in sein Reich, das völlig anders ist. Merkt ihr, was da alles drinsteckt in diesem einen kurzen Satz? welch ein Anspruch da drin steckt. Und das ist nur die Überschrift. Und eigentlich muss man von diesem Satz gespannt werden und muss weiterlesen und muss sich hineinnehmen lassen. Und eine Sache, die ich dir echt nahelegen will, nimm dir mal einen Sonntagnachmittag, wo sowieso das Wetter schlecht ist draußen und alles trüb und kalt und man keinen schönen Spaziergang machen kann und so. Und dann fang mal an diesem Satz zu lesen und dann lese einfach weiter. Das Markus-Evangelium hat nur 16 Kapitel. Das ist gar nicht so lang, wie du jetzt denkst. Das kann man wirklich in einem Zug durchlesen, so wie es der Markus geschrieben hat. Und kann sich begeistert mit hineinnehmen lassen, ausgehend von dieser Überschrift, wie das sich entfaltet, dieses Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Aber schon der Anfang ist gewaltig. Und deswegen muss man am ersten Advent hier anfangen. Es passiert was. Gott fängt was an. Er mischt sich ein. Er sendet seinen Sohn zu uns und lädt uns ein, Teil seines Reichs zu werden. Wir kommen zu dir, Jesus, heute am ersten Advent. Und wir schauen heute zurück auf diese Geschichte. Wir kennen schon das Ganze, wir kennen schon das Ende und sind trotzdem genauso fasziniert und genauso gespannt über das, auf das, was du heute tun möchtest, hier im Jahr 2017, hier bei uns in Freudenstadt, in meinem Leben, in unserem Leben, weil es spannend ist, wenn etwas Neues beginnt mit dir. Und so wollen wir dich ganz bewusst einladen an diesem ersten Advent, Jesus, Sohn Gottes, zu kommen und Evangelium in unserem Leben geschehen zu lassen. Wir wollen uns neu öffnen für das, was passiert, wenn wir nicht Teil des Reichs dieser Welt sind, sondern durch dich, Jesus, hineinversetzt sind in dein Reich, das Reich des Sohnes Gottes. Wir wollen uns rausnehmen lassen aus all dem, was uns einzwängt und unterdrückt im System dieser Welt und wollen uns befreien lassen und erleben, wie es ist, wenn Gott uns in seiner Liebe in dir, Jesus, ganz nahe kommt. Und so komm du mit deiner gewaltigen Macht, die so ganz anders ist und die sich in Demut äußert und in uns in Liebe berührt. Komm du und berühre unsere Herzen heute Morgen. Komm und kremple du uns um, genauso wie du die Welt umgekrempelt hast und immer noch umkrempelst. Das Reich ist dein, Jesus Christus, und wir sind dankbar, dazu zu gehören. Und dieses Reich hat Bestand bis in Ewigkeit. Amen.